mit dem ich euch zurückbeamen könnte. So ein Menschheitstraum, so ein Gerät zu erfinden, mit dem es möglich ist, wieder in der Vergangenheit irgendwo aufzutauchen. Und ich möchte euch gerne zurückbeamen an den Anfang dieser Welt. An den Anfang dieser Welt. Da, wo Gott diese wunderbare Erde erschaffen hat. Und wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie es damals am Anfang dieser Welt zugegangen ist. Welche Herrlichkeiten dort versammelt waren. Und dass es keinen Tod gab und keine Krankheit, kein Schmerz, kein Geschrei. All das, was uns heute in dieser Welt so bewegt und umtreibt, keine Kriege, keinen Hunger, all das gab es in der Anfangsphase unserer Welt nicht. Damals herrschte ein goldenes Zeitalter, so könnte man sagen, oder ein paradiesischer Zustand. Und es ist hochinteressant, dass in fast allen Kulturen und allen Religionen der Menschen eine Urerinnerung bewahrt geblieben ist an dieses goldene Zeitalter, an dieses Paradies. Selbst im atheistischen Kommunismus spricht man von so einem goldenen Zeitalter und nennt dieses goldene Zeitalter den Urkommunismus. Die, die in der DDR groß geworden sind und Histomat und Diamat studiert haben, die wissen das. Es gab einen Urkommunismus, so behauptet Karl Marx und seine Anhänger. Also einen Zustand, wo es keine Entfremdung gab, wo jeder machen konnte, was er wollte, eine Art Anarchie im positiven Sinne, keine Herrschaft. Und interessant ist auch, einige Psychologen sagen, dass unsere Sucht, gerade wenn die älter werden, also ich ertappe mich da auch immer wieder dabei, unsere Sucht zu behaupten, früher sei alles besser gewesen, auch zu tun hat mit dieser Urerinnerung an einen paradiesischen Zustand. Nur, dass wir, wenn wir sagen, früher ist alles besser gewesen, dann denken wir nicht an den Anfang der Welt, sondern vielleicht an den Anfang unseres Lebens, an unsere Kindheit, unsere Jugend, unser erstes Verliebtsein und so weiter. Früher ist alles besser gewesen. Also das erzählt uns die Bibel. Sie sagt, am Anfang der Welt war alles besser. Und es gibt zwei wichtige Dinge, die uns die Bibel dann noch in diesem Zusammenhang mitteilt, nämlich erstens, dass diese Welt nicht entstanden ist als ein Produkt von Zufall und Notwendigkeit, sondern dass hinter dieser Welt, hinter dieser Schöpfung, ein lebendiger Schöpfergott steckt. Man könnte auch sagen, ein kreativer Ingenieur. Und was mir in den letzten Jahren meines Glaubenslebens auffällt, nicht nur ein Ingenieur, sondern ein Künstler. Ein Künstler. Ein großer Theologe hat einmal gesagt, es gibt ja viele Gottesbeweise, also Versuche, Gott zu beweisen, hat nie geklappt. Aber es fehlt auch ein Gottesbeweis, nämlich der sogenannte ästhetische Gottesbeweis. Der ästhetische Gottesbeweis. Also warum, die Frage, gibt es nicht nur schwarze und weiße Katzen, sondern auch dreifarbige? Warum sind die Flecken auf einer Katze so unterschiedlich und so vielfältig? Warum sieht jeder Kürbis anders aus? Also wenn wir sozusagen uns als Schöpferingenieure betätigt hätten, wir hätten alles so 0815, dann geht mal zu Neukauf in die Gemüseabteilung, da werdet ihr sehen, eine Tomate sieht aus wie die andere. So ist das, wenn der Mensch eingreift. Aber bei Gott sehen die Tomaten so aus wie in meinem Garten. Ganz unterschiedlich. Ganz kleine, ganz große, unterschiedlich gefärbt, auch wenn man genau hinguckt. Also die Bibel behauptet, hinter der Schöpfung steckt ein kreativer, künstlerischer Ingenieur. Man könnte auch sagen, ein Mathematiker. Also all das kann man wiederentdecken, wenn man nur sich einen Augenblick Zeit nimmt und über diese Schöpfung nachdenkt. Tun wir viel zu wenig. Leider immer nur am Erntedankfest. Und es ist interessant, dass auch bei den meisten Menschen es unvorstellbar ist, dass diese Welt entstanden ist ohne so einen Schöpfer. Nun werden einige gleich an dieser Stelle Protest anmelden und sagen, ja, ich kenne aber ganz viele Leute, die sagen, die Welt ist entstanden durch irgendein evolutionäres Prinzip, durch irgendeine Entwicklung. Aber wenn man dann ganz genau hinhört, dann stellt man fest, dass sie zwar das Wort Gott nicht gebrauchen. Das scheuen ja die Atheisten wie der Teufel das Weihwasser. Ja, das Wort Gott. Dass sie das Wort Gott nicht gebrauchen, aber es sozusagen mit einem anderen Begriff überlegen. Die sprechen dann von, die Natur hat dafür gesorgt. Habt ihr das schon mal gehört? Oder die Evolution hat dahin geführt. Oder das Schicksal hat es gut oder schlecht mit mir gemeint. Oder der Zufall. Wie ist denn der Zufall so, wie geht's weiter, wollte? Und wenn man jetzt hier an dieser Stelle wieder ein bisschen denkt, was wir ja viel zu wenig tun, dann stellt man fest, dass eigentlich der Zufall, die Evolution, das Schicksal oder die Natur eigentlich nicht denken, nicht hören, nicht wollen kann. Das sind Tätigkeiten, die eigentlich nur einem Wesen zu eigen sind. Ja? Und wir merken an solchen Punkten, dass Leute, selbst die sagen, es gibt keinen Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erde von einem Gott gemacht worden ist, in ihrem Sprachgebrauch deutlich machen, dass sie ohne die Vorstellung eines Gottes überhaupt diese Welt nicht deuten können. Das ist interessant. Und ich glaube, auch das hängt mit einer Urerinnerung zusammen, die im Herzen eines jeden Menschen ist. Dass es da jemanden gibt, wer immer das auch ist, der über allem steht, alles ins Leben gerufen hat, weil wir uns nicht vorstellen können, dass alles durch Zufall und Notwendigkeit passiert ist. Wenn ich hier die Bibel nehme, dieses Buch, und sage, Leute, ich bin der festen Überzeugung, das ist auch das Glaubensbekenntnis der Baptistengemeinde, dass diese Bibel, dieses Buch hier durch Zufall und Notwendigkeit entstanden ist, dann würdet ihr mir unter der Hand den Vogel zeigen. Oder ihr würdet sagen, was sind die Baptisten für eine merkwürdige Sekte? Denn dieses Buch ist doch ganz klar und eindeutig in den Händen eines Buchbinders gewesen. Wahrscheinlich heute maschinell. Du hast da Ahnung, ja? Aber die Maschine, die das gemacht hat, die ist sozusagen erfunden worden von einem Menschen. Ja? Die Buchstaben sind nicht zufällig hier einfach hineingestreut worden, sondern die sind gesetzt worden. Macht heute auch weitgehend der Computer, aber auch der Computer, der sowas kann, ein Programm hat, ist programmiert worden. Das hat er nicht selber gemacht. Und wenn man ganz tief zurückgeht, dann stellt man fest, hinter diesen 66 Büchern, die eigentlich in diesem Buch ja drinstecken, stehen etwa 40 bis 50 Autoren. 40 bis 50 Autoren. Interessanterweise fast keine Theologen. Das ärgert mich immer. Dass also die Theologen, da brauche ich nicht mal die Finger einer Hand, um die Theologen, die an diesem Buch mitgewirkt haben, zu zählen. Das war ein Arzt zum Beispiel, das waren Fischersleute, See Genezareth, das waren Zeltmacher wie Paulus, der auch allerdings dann Theologe war, einer der wenigen. Das waren Politiker, die hier mitgemacht haben, Viehhirten, Sykomorenritter wie Amos und so weiter. Also Leute aus dem ganz normalen Leben. Autoren. Nicht Zufall und Notwendigkeit, Mensch. Und wer sich dann tiefer mit dieser Bibel beschäftigt, der wird feststellen, das machen ja auch leider zu wenige Menschen, dass sie sich tiefer mit der Bibel beschäftigen. Viele haben eine Meinung über die Bibel und sagen, widerspricht sie, stimmt alles nicht, Märchenbuch, aber haben noch nie in der Bibel gelesen. Interessant. Viele Leute, die sich intensiver mit der Bibel beschäftigen, stellen fest, dass das, was hier steht, von ganz vielen roten Fäden durchzogen ist. Also das merkwürdige, 40 bis 50 Autoren aus ganz unterschiedlichen Zeiträumen haben an einem Buch geschrieben, die meisten von ihnen wussten überhaupt nicht, dass es ein Buch ist, an dem sie schreiben. Und sie haben trotzdem so geschrieben, dass daraus ein interessanterweise einheitliches Werk geworden ist. Mit vielen roten Fäden durch die Jahrhunderte hindurch. Das kann kein Zufall sein. Ist vielleicht eine Notwendigkeit, aber eine gewirkte, und wir glauben, dahinter steht der Heilige Geist des lebendigen Wortes. Warum erzähle ich das alles? Warum berichte ich davon? Dieses Paradies, von dem die Bibel berichtet, diese wunderbare Schöpfung, die Gott ins Leben gerufen hat, ist ja eine ganz faszinierende Sache. Und manchmal haben wir ja auch eine Ahnung, kriegen wir noch davon, wenn wir uns hier in dieser gefallenen Schöpfung umschauen, wo es ja Tod und Katastrophe und Krankheit und so weiter alles gibt. Wie herrlich, wie wunderbar das ist, was Gott gemacht hat. Und nun steht ja die Frage im Raum, wie kommt es, dass wir nicht mehr in dieser wunderbaren Welt, in diesem Paradies, in diesem goldenen Zeitalter leben? Wie kommt es, dass wir aus dem Paradies vertrieben worden sind? So, und wenn ich jetzt den einen oder anderen Frommen unter uns frage, dann kommt wie aus der Pistole geschossen, wahrscheinlich. Das hängt am Sündenfall. Das hängt an dieser Geschichte mit dem Baum, von dem Adam und Eva nicht essen durften. Und mit der Schlange und damit, dass sie sich haben von der Schlange verführen lassen und das Gebot Gottes, übrigens das einzige zur Zeit der Schöpfung, übertreten haben. Ich lange Zeit auch gedacht. Und ich habe lange Zeit auch so gepredigt. Und ich würde es heute wahrscheinlich auch immer wieder tun, weil es einfach ist und man viele Dinge leicht damit erklären kann. Wenn ich evangelistisch predige, habe ich ja immer mit Leuten zu tun, die keine Fachleute sind in Sachen Theologie. Und denen muss man es einfach erklären. Aber ich habe etwas ganz, für mich ganz Neues entdeckt. Und verantwortlich dafür ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus schreibt nämlich in Römer 1, er sagt, das ist die Ursünde der Menschen, der Heiden, der, also Sünde sozusagen hoch drei oder ganz tief, dass sie Gott, den sie von Anfang an erkannt haben, vielleicht auch nur geahnt, erkannt haben als den Schöpfer dieser Welt, dass sie diesem Gott nicht als Gott gedankt haben, sagt Paulus, Römer 1. Und ich habe plötzlich verstanden, die Sache mit dem Baum und mit der Frucht. Natürlich war das Sünde. Ganz augenfällig. Da wurde ein Gebot Gottes übertreten. Und immer wenn Gebote Gottes übertreten werden, ist das Sünde. Das wissen wir in vielen Fällen, wenn es um Mord geht und Totschlag und Diebstahl. Aber es gilt auch bei Ehebruch. Das ist Sünde, sagt die Bibel. Aber es ist nicht die Ursünde. Die Ursünde, sagt Paulus, ist die Sünde, dass Menschen, die Gott erkannt haben in seinen Werken, in der wunderbaren Schöpfung, nicht als Gott gedankt haben. Und dann habe ich die Schöpfungsgeschichte nochmal neu aufgeschlagen und ich habe festgestellt, dass in der Schöpfungsgeschichte an keiner Stelle davon die Rede ist, dass Adam und Eva ihrem Vater im Himmel gedankt haben. Für das Herr. Und für das Wunderbare. Für Sonne, Mond und Sterne. Für den Deichbau. Die Ostfriesen sagen ja immer, Gott hätte das Meer erschaffen und die Ostfriesen den Deich. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. In der Bibel steht, Gott schied das Wasser vom Festland. Er hat also schon damals Deiche gebaut. Hat Wasser und Festland voneinander getrennt. Also anstatt Gott für diese wunderbare Schöpfung zu danken, ja, was machen die eigentlich da im Paradies? Oder dass Gott ihnen eine hohe Berufung verliehen hat. Die sollten sein Ebenbild sein in dieser Welt. Und sie sollten herrschen über Tiere, über die gesamte Schöpfung. Und sie sollten den Garten, den Gott angelegt hatte für sie, bauen und pflegen, das sind ja wunderbare Bilder, dass Gott nicht nur Arbeitslose profitiert hat, damals so schlaraffenlandmäßig, sondern sie mitbeteiligt hat an seinem Werk und Anteil gegeben hat an seiner Herrschaft, an seiner Autorität über diese Welt. Und dass die beiden sich dann nicht hinsetzen und sagen, lieber Vater im Himmel, womit haben wir das verdient? Wir sind doch auch nur aus Erde gemacht, so wie die Tiere. Womit haben wir verdient, dass du uns deinen Odem eingehaucht hast? Dass du uns Anteil gegeben hast an deinem Heiligen Geist? Und das Allerschönste im Paradies für mich ist ja, dass der Adam die Eva und die Eva den Adam gefunden hat. Das war was Tolles, nicht allein zu sein in dieser Welt, sondern geborgen zu sein in einer Gemeinschaft, vielleicht nicht in so einer Zweierbeziehung nur, auch in einer Familie oder in einem Freundeskreis. Es ist nicht gut, sagt Gott, dass ein Mensch allein sei. Und darum schenkt er dem einen Menschen einen anderen Menschen. Ich habe das schon mal in einer Traupredigt gesagt, nicht. Er nimmt ihn nicht die oben im Kopf und auch nicht unten aus dem Bein, das Grundmaterial dafür, sondern aus der Seite. Das hat eine tiefe Bedeutung. Gott schafft dem einen Menschen keinen Beherrscher, dann hätte er den zweiten Menschen sozusagen aus dem Kopf erschaffen, hier von oben weg. Er schafft ihm auch keinen Sklaven, dann hätte er ihm aus dem Bein, hätte er aus dem Bein rausgenommen. Sondern er schafft dem Menschen ein Gegenüber, gleichberechtigt auf seiner Seite, auf Augenhöhe. Ja, Adam und Eva, warum habt ihr euch nicht hingesetzt und füreinander gedankt? Dass Gott euch einander geschenkt hat. Kein Wort des Dankes. Die ersten großen Lobpsalmen, was die Schöpfung Gottes angeht, wisst ihr, wann wir die erst finden in der Bibel 2500 Jahre später, zur Zeit von David. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Zeigst deine Hoheit und Pracht am Himmel. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner erbarmst? Aus dem Munde der Kinder hast du dir ein Lob zubereitet. Alles hast du unter seine Füße getan. Du hast den Menschen nur wenig niedriger gemacht als Gott. Das sind Psalmen, Lieder, die erst 2500 Jahre später gesungen wurden und die hätten eigentlich im Paradies ihren Platz gehabt. In dieser ungebrochenen Schöpfung, das ist die Ursünde der Heiden, dass sie Gott nicht gedankt haben. Wer nicht dankt, der macht sich das Paradies kaputt. Der vertreibt sich gewissermaßen selbst aus dem Paradies. Da liegt die Ursünde. Weil sie Gott nicht gedankt haben, wird sie langweilig im Paradies. Deswegen kamen sie auf die unterschiedlichsten Gedanken. Deswegen interessierten sie nicht die Millionen von Bäumen, die Gott gepflanzt hatte, mit den Milliarden von Früchten dran, sondern nur dieser eine einzige Baum, von dem Gott verboten hatte, zu nehmen. So ist das, wenn wir nicht danken. Dann wollen wir immer das haben, was wir nicht haben sollen. Dann richten sich unsere Gedanken immer darauf. Und wir merken dann, wie diese Undankbarkeit dann zu einem tiefen Misstrauen wird gegenüber Gott. Da hat die Schlange leichte Sache. Und da kann die Schlange sagen, also wenn ihr von dieser Frucht isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Wären sie dankbar gewesen im Herzen, hätten sie gesagt, wieso soll ich sein wie Gott? Ich bin froh und dankbar, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich nicht für das Letzte sorgen muss. Sondern dass da einer ist, der Verantwortung für mein Leben übernimmt. Und der mir gleichzeitig auch Verantwortung überträgt. Aber ich bin im Letzten gewissermaßen abgesichert durch einen wunderbaren, großartigen Gott, der die Erde erschaffen hat. Und wenn er das alles so kann, wie viel mehr kann er dann aus meinem Leben machen? Und plötzlich kommt die Schlange und sagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Und wir merken, wie sich die Undankbarkeit auswirkt. Diese Gedankenlosigkeit, diese Gleichgültigkeit. Sie wirkt sich aus, dass Menschen sagen, wir wollen was anderes sein als das, was wir sehen, was Gott über unserem Leben sich ausgedacht hat. Dann ist mir aufgefallen, dass das Letzte, dann ist mir aufgefallen, dass in der Herrlichkeit, in der zukünftigen Herrlichkeit, man könnte auch sagen, im zukünftigen Paradies, wenn Gott diese Erde vollendet hat, etwas ganz Entscheidendes passiert. Da passiert etwas, was im Paradies im Ursprünglichen nicht vorkommt, nämlich, dass sich da Mund und Herzen auftun in der Ewigkeit. Und was machen? Mund und Herzen. Die loben Gott von ganzem Herzen. In der Herrlichkeit. Da steht das plötzlich im Zentrum. Sodass der Münchner im Himmel, ihr kennt diese Geschichte, sagt, also mir ist total langweilig im Himmel, weil morgen vormittags wird Halleluja gesungen und abends oder nachmittags Hosianna und das will ich nicht. Ihr kennt diese Humorgestalt aus Bayern, der Münchner im Himmel. Ludwig Thoma, glaube ich, hat diese Geschichte geschrieben. Kann man nicht langweilig sein. Ich glaube, dass dieser Münchner im Himmel gar nicht im Himmel war. Denn wer im Himmel ist, der schaut gewissermaßen von der Empore herab auf all das Wunderbare, was Gott gemacht hat. Und das Tolle ist, dass da keine Klage übrig bleibt. Also es gibt in dieser Welt genug zu klagen. Und es gibt genug zu trauern in dieser Welt. Aber wenn ich aus der Perspektive der Herrlichkeit auf mein Leben und auf diese Welt und Weltgeschichte herabschaue, dann entdecke ich, das hat sich alles wunderbar sortiert, wie ein großartiges Mosaik, wie ein herrliches Bild. Und es gibt im Himmel merkwürdigerweise keine Klage, weil die Menschen plötzlich verstehen, wieder verstehen, Gott hat alles wunderbar gemacht. Und eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang, wenn Menschen zurückschauen, eine ganz große Rolle, die entscheidende eigentlich, spielt Jesus Christus. Dann sehen wir nicht nur die Schöpfung Gottes, und ihn als den großen Ingenieur und Werkmeister und Künstler, diesen lebendigen Gott, sondern wir sehen in Jesus sein Herz, das für uns schlägt. Sein Wesen. Seine Liebe zu uns. Und das besonders in Jesus, dem Gekreuzigten. Und deswegen wird im Himmel nur gejubelt. Aber wo ist so ein Gott, worldwide, der die Sünden vergibt? Die Schuld seines Volkes erlässt, der seinen Sohn Jesus Christus nicht verschont, ihn ans Kreuz gibt, wo ist so ein Gott, der die Undankbarkeit von Menschen vergibt? Und ich kenne viele Menschen, und hier sind, denke ich, auch unter uns solche, die haben in ihrem Leben viel Undankbarkeit erfahren. Die Kinder haben ihnen nicht gedankt. Menschen, denen sie mal sehr geholfen haben, haben völlig vergessen, ihnen Danke zu sagen. Und was ist das Ergebnis bei dir? Du hast einen Strich gezogen und hast gesagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mit solchen undankbaren Leuten. Undankbarkeit ist der Weltenlohn. Das macht Gott nicht. Sondern er gab seinen Sohn Jesus. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dietrich Bonhoeffer hat nicht auf Mallorca oder in Spanien, wo er auch gewesen ist, sondern im Konzentrationslager folgende Aussage gemacht über Dank und Undank. Da sagt Dietrich Bonhoeffer, Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Nur zu dem einen dankbaren Samariter, Aussätziger, nicht? Sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Den Undankbaren ist trotz Genesung in Wahrheit nicht geholfen worden. Es ist die Ursünde der Heiden, dass sie Gott, von dessen Dasein sie wissen, nicht als Gott gedankt haben. Wo Gott als Gott erkannt wird, dort will er als erstes den Dank seiner Geschöpfe. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung. Aus der Verzweiflung der Fluch. Aber den Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch, so träge, so müde, so verzagt, so mutlos geworden ist. Opfere Gott Dank und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Amen.